Das hilft den deutschen Unternehmen, große Fehler also zu vermeiden, aber dadurch verliert auch man ab und zu große und schnelle Chancen.
China Hotpot, Podcast über Business-Erfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China-Experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für Ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
Herzlichen guten Morgen aus Hannover, guten Tag nach China. Auch China-Webinar meldet sich aus der Sommerpause und wir kommen zur Talkshow Xiaolong Hu. Thema heute mit neuen Geschäftsfeldern und einer klaren Positionierung zum Erfolg. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr Moderator. Und ich habe heute drei folgende Gäste, die ich jetzt gerne vorstellen möchte im Einzelnen. Und zuerst möchte ich euch Daniel Berger vorstellen. Und Daniel Berger ist seit 25 Jahren bei EAC International Consulting tätig. Und seit 2000 ist er in China beruflich tätig und seit 2012 als Partner leitete er das Shanghai Office von EAC. Und ja, Daniel ist ein typischer Vertreter von, ja, um einen Fußballbegriff zu nehmen, One Man, One Club. Und er ist ja über 25 Jahre bei EAC. Und genauso straightforward ist er auch als Berater unterwegs und begleitet seine Kunden zu Wachstumsthemen in verschiedenen Wirtschaftsentwicklungsphasen in China. Insofern vielen Dank, Daniel, danke, dass du heute Zeit hast. Der zweite Gast heute möchte ich euch James Wang vorstellen, chinesischer Name Wang Jiangbing. Und James ist Executive President von Guangzhou Mino Equipment Limited und gleichzeitig ist er auch Geschäftsführer von Mino in Deutschland oder in Europa. James hat ein sehr breites Wissen und hat sehr, sehr viel Erfahrung in Industrien und haben bei vielen bekannten deutschen Mittelstandsfirmen die Leitungsfunktion in China inne. Und zum Beispiel, um zwei Beispiele zu nennen, er war 5 Jahre als CEO von KUKA in China und die Stelle, bevor er zu Mino gewechselt hat, war die CEO-Position von Rital, die Schaltschrankfirma, Familienunternehmen, auch sehr bekannt. Und sein breites Wissen und seine lange Erfahrung ist sehr wertvoll, das erkennen viele, das erkennt auch die Mino und ich bin gespannt, was er berichtet, wenn er, nachdem er über 30 Jahre für deutsche Unternehmen gearbeitet hat, jetzt für chinesische Unternehmen und heute ist er aber hier, wie mit seinen Worten, er möchte die deutschen Unternehmen, Mittelstandsunternehmen ermutigen, weiterhin in China zu engagieren, also ich bin sehr gespannt. Danke James, dass du Zeit für uns hast. Als letzter Gast ist fast ein guter Bekannter, Rainer, der wir sonst immer in unserer Werbung von China Webinar kennen, ist heute bei uns in Live und Farbe. Und seit 20 Jahren berät er mit seiner chinesische Kanzlei Burkhardt und Partner deutsche und österreichische Mittelstandsfirmen juristisch in dem chinesischen Markt. Und er hat immer gesagt, wir sind eine chinesische Kanzlei und das ist eine tolle Kombination zwischen einer deutschen Marke und er hat einen chinesischen Partner und ein rein chinesisches Produktportfolio, weil er in chinesischem Recht berät, ist er heute bereits dort, wo viele seiner deutschen Kunden eigentlich sein möchten, nämlich die Mittelstandsfirmen, nämlich die chinesische lokale Niederlassung in China chinesischer zu gestalten. Ist der Anwalt doch ein besserer Unternehmer? Und diese Frage oder andere ähnliche werden wir heute an ihn stellen. Ja, ganz zu Beginn möchte ich euch noch das Bild zeigen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. In Hannover ist heute wieder 33 Grad gemeldet. Der deutsche Sommer möchte nicht zu Ende gehen. Aber geht der deutsche wirtschaftliche Sommer schon zu Ende? Fragezeichen. Und wir haben in dieser Woche Schlagzeile über Volkswagen, ist sogar Sprüche da, kann Deutschland noch Auto? Also insofern, wir wollen heute genau in dieser Thematik einsteigen, wo deutsche Mittelstandsunternehmen bereits starke Herausforderungen von China bekommen, von chinesischen Wettbewerbern bekommen, wo die Chance dann heute für die deutschen Mittelstandsfirmen sind. Und wenn wir über China erzählen, dann möchte ich gerne hier die erste Frage an Daniel stellen. Was hat uns, Daniel, du bist ja in Shanghai, ne? Du hast wirklich die beste Quelle unter uns. Was hat uns die dritte Plenartagung, was ja jüngst stattgefunden hat von dem 20. Zentralkomitee der Kommunistischen Partei China, an Neuigkeit bezüglich Wirtschaftspolitik Chinas uns gebracht?
Ja, okay. Du hast ja gerade gesagt, die Plenarsitzung war jetzt vor kurzem und was entsprechend herausgekommen ist, ist ein sogenannter 60-Punkte-Plan. Da kann man jetzt lange drin rumlesen. Da ist natürlich viel Ideologie mit dabei, sehr viel blumige Beschreibungen, wo China sich sieht in der Zukunft. Natürlich mit der Stärkung der lokalen Wirtschaft, das zum einen. Aber natürlich auch immer ich sag mal, im Rahmen der ideologischen Ausrichtung. Das zum einen. Wenn man natürlich weiter im Detail liest, sieht man natürlich schon Themen wie Innovation, Digitalisierung, erneuerbare Energien. Wichtig auch das Thema, dass die chinesische Regierung schon eine große Bedeutung oder einen großen Stellenwert auf die Privatwirtschaft legt. Sieht natürlich auch hier, dass die Marktregeln stärker gefestigt werden müssen, weniger staatlicher Einfluss. Und natürlich ganz großes Thema ist, wie können wir das Umfeld, das Investitionsumfeld für die ausländischen Unternehmen verbessern? Wir wissen ja alle, vielleicht mal ganz kurz einen Blick auf die Wirtschaft. Sie wissen ja alle, jetzt das letzte Quartal mit 4,7% Wachstum. Das hört sich eigentlich relativ gut an, auch im Vergleich zum globalen Wachstum. Letztes Jahr waren wir, glaube ich, global bei 3,1% und China natürlich überproportional. Und China ist natürlich dann auch ein wichtiger Markt, nicht nur für die Chinesen selber, sondern auch für die ausländischen Unternehmen. Alle relativ stark investiert. Es gibt ja immer wieder jetzt auch kürzlich die Neuigkeiten, wer investiert wie viel. Das sind natürlich nur jetzt mal Informationen, die man selektiv bekommt. Ich habe natürlich, der Xiaolong hat das gesagt, natürlich auch einen breiteren Einblick in mein Klientel, natürlich viel Mittelstand dabei, Hidden Champions, die sehen das natürlich ein bisschen anders, wie viel und wie sie investieren in China. Aber nichtsdestotrotz, China ein großer Markt. Ich meine, wenn wir in die Unternehmerlandschaft schauen, dann sehe ich hier bis zu 30% im Schnitt China-Umsatz an global. Also die Bedeutung China ist nach wie vor gegeben. Wenn wir jetzt mal den Deckel aufmachen, dann sehen wir natürlich, und das ist natürlich jetzt natürlich auch ein Grund, warum die chinesische Regierung hier natürlich an verschiedenen Maßnahmen arbeitet. Wenn wir mal zwischen den Zeilen schauen oder beziehungsweise ein bisschen tiefer bohren, da sehen wir natürlich noch Mammut-Herausforderungen auf uns zukommen, 2024, 2025. Ich meine, nicht nur, dass die globalen Märkte schwächeln und damit auch die Exportnachfrage aus China heraus schwächelt. Wir sehen auch in China selbst Immobilienprobleme, natürlich auch in Banken Finanzierungsprobleme, große Überkapazitäten in Kernindustrien, das ist ein Thema, rückläufige Auftragseingänge. Ich habe mir jetzt gerade mal gezogen den aktuellen PMI-Index, den Purchase Manager Index. Der ist jetzt im Juli oder im August, sorry, auch wieder unter 50 abgerutscht. Das heißt, die Auftragseingänge gehen etwas zurück. Wir haben eine alternde Gesellschaft, wir haben ein Thema der Arbeitslosigkeit, Konsumentenvertrauen
ist jetzt relativ gedämmt. Also ein Haufen Herausforderungen, die Chinesen natürlich jetzt versuchen, Stand jetzt mit weichen Maßnahmen zu adressieren. Ich sehe sie allerdings nicht so fruchten, wie wir es vielleicht in der Vergangenheit gesehen haben. Also ich erwarte da schon auch im Sinne von finanzpolitischen Maßnahmen, vielleicht nicht vor der Wahl in Amerika, aber sicherlich Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres.
Ja, du hast ja vorhin dieser 60-Punkte-Plan erwähnt. Und ich glaube, jetzt, das ist auch für viele, gerade die in Deutschland sitzende Interessenten, sehr neu. Wir haben ja in der Vergangenheit viele solche Masterpläne aus China kennengelernt. Ist dieser 60-Punkte-Plan für dich was Neues? Was hat er in sich?
Also ist insofern also nichts überraschend Neues. Er unterscheidet sich im Vergleich zu den vergangenen Plänen, dass er doch phasenweise sehr unkonkret ist. Wie ich sagte, sehr blumig. Phrasen, viele Phrasen. In der Vergangenheit war es mehr konkret mit konkreten KPIs, auch mit Finanzierungsinstrumenten dahinter, mit Subventionen. Also das vermisse ich jetzt bei dem neuen 60-Punkte-Programm. Es ist eigentlich, ich sag mal, eine starke Message. Wir wollen euch, liebe Ausländer, wir versuchen euch das Umfeld auch entsprechend zu gestalten. Ihr dürft in den lokalen Märkten partizipieren. Wird schon deutlich, aber ist relativ unkonkret. Wie gesagt, da warte ich noch auf einen zusätzlichen Schub.
Ja, das heißt, auch die chinesische Regierung sondiert jetzt gerade auch die neue Situation. Man hat auch noch keine wirkliche die Lösung festgestellt. Was machen die jetzt? Frage an James. Du bist noch gemutet, nur mal zu deiner Erinnerung. James, du arbeitest ja für ein typisches chinesisches Mittelstandunternehmen, sehr schnell wachsend, über 1000 Mitarbeiter, global jetzt aufgestellt. Und wie ist die Stimmung jetzt bei chinesischen Privatunternehmen und wie ist die Zuversicht für zum Beispiel jetzt die Wirtschaftsentwicklung in 2025?
Oder insgesamt herrscht es in China bei den Privatunternehmen doch so ein bisschen pessimistische Stimme. Denn wegen Überkapazität gibt es harte Kämpfe, also für neue Aufträge, neue Projekte. Und viele Unternehmen sind gezwungen, sogar mit dem Angebot unter deren Kostenniveau irgendwie bekommen zu versuchen, um überhaupt den Wind, der sogar 2, 3 Jahre dauern könnte, zu überleben. Ja, genau. Aber viele von denen sind auf die Idee gekommen, dann ins Ausland zu gehen. Und in unserer Branche, also Automatisierung für Automobilindustrie oder allgemeine Industrie, sehe ich schon diese Trend. Viele haben in Europa, in Amerika, sogar in Südamerika Niederlassungen also gegründet, sowohl die Chinesen von China hingeschickt oder die lokale Mitarbeiter eingestellt mit der Erwartung, dass sie dort zusätzliche Aufträge bekommen können und dann mit besseren Margen. Ja, genau. Insgesamt würde ich sagen, viele sind vorbereitet für weitere 2 bis 3 Jahre schwierige Zeit, aber mehr ins Ausland ist eine sehr versprechende Ausweg, obwohl viele von denen gar nicht so richtig vorbereitet haben. Und ja, bitte.
Das heißt, Entschuldigung, Daniel, willst du was da jetzt einbringen?
Ja, ich
Sorry.
wollte noch mal kurz einhaken, was der James gerade sagte. Vielleicht noch mal in dem Spannungsfeld schwächelnde Wirtschaft, geopolitische Herausforderungen und vor allen Dingen, was viele natürlich in ihrer Diskussion ein bisschen außer Acht lassen, ist der erstarkende chinesische Wettbewerb. Ja, das ist so, ich glaube, eine Kombination, die viele noch gar nicht so in der Tragweite bewusst ist. Wir haben mittlerweile sehr, sehr starke chinesische Wettbewerber und ich spreche nicht nur von den bekannten Marken wie BYD oder im Automobilbereich oder im Konsumgüterbereich, sondern wirklich auch Maschinenbauer, Komponentenlieferanten. Und das ist wahrscheinlich neben den Herausforderungen, die ich genannt hatte, wahrscheinlich die größte Herausforderung. Und in diesem Spannungsfeld kann man eigentlich mal zusammenfassen, der Kuchen wird kleiner. Also die Märkte entwickeln sich, stagnieren. Der Kuchen wird kleiner, die Marktanteile werden kleiner. Das zum einen, weil die Chinesen natürlich auch aufgrund ihrer technologischen Stärke mittlerweile auch in die Premium-Segmente vordringen. Ich sehe das in vielen Industrien, dass sich die Marktanteile Ausländer, Chinesen fast umkehren innerhalb von 5, 6, 7 Jahren. Und zweitens, das ist auch ein Thema, was James ja aktuell hautnah miterlebt, ist, die Welt wird kleiner. Also wir reden nicht nur vom Wettbewerb ausländischer Unternehmen in China, nein, wir reden auch vom Wettbewerb mit chinesischen Unternehmen in den angestammten Heimmärkten. Ne? Also das ist, glaube ich, oder es ist vielleicht nochmal jetzt ein Thema, Outbound Chinesen in den europäischen Kernmärkten, je nachdem, Xiaolong, wie weit du da noch reingehen willst. Ansonsten ist es ja, wenn ich jetzt schaue, was können eigentlich die Ausländer in China machen halt. Ne? Das ist ein Thema. Das wollte ich nur nochmal ergänzen, zu dem, was James gerade gesagt hat.
Definitiv, also perfekter Übergang auch. Wir wollen ja aus der deutschen Perspektive für den deutschen Mittelstand diskutieren, was sind die neuen Geschäftsfelder, warum neu, weil ja in den bestehenden Marktsegmente man doch so starken Wettbewerb erlebt hat und in manche Felder vielleicht lohnt sich gar nicht mehr weiter zu beackern. Man muss ja neue Geschäftsfelder suchen. Dafür braucht man eine Positionierung, die man vorher nicht hat für dieses neues Geschäft. Und da denke ich, das ist absolut richtig, dass wir erstmal über die Stärke der chinesischen Wettbewerber sprechen. Und James, du bist ja jetzt sozusagen bei denen jetzt beschäftigt.
Genau,
Du bist
ja.
ja bei chinesischen
Genau,
Unternehmen jetzt gerade beschäftigt. Und gleichzeitig hast du ja über 30 Jahre für deutsche Unternehmen gearbeitet. Und du
genau.
kannst da unter uns, glaube ich, am besten sagen, wo tickt der chinesische Unternehmer anders
Genau,
als ein
also
Deutscher?
bevor ich über die Erfolgsfaktoren, also für die deutschen Unternehmen in China, mit meiner Erfahrung erzählen werde, kann ich ganz kurz über die Unterschiede der Unternehmenskultur oder Managementstile zwischen deutschen Unternehmen und
Sehr gerne,
chinesischen
ja.
Unternehmen, also darstellen. Erstens, deutsche Unternehmen legen großen Wert auf Strategiefestlegung auf Planung. Planung ist für ein deutsches Unternehmen ein Ziel. Jeder verfolgt das Ziel man verfolgt eigentlich die Entwicklung. Wenn die Abweichung also auftaucht, dann kann man sehr frühzeitig das schon erkennen und dann gleiche Gegenmaßnahmen also, ergreifen, damit man so mit dieser geraden Linie ans Ziel also rankommt. Aber chinesische Unternehmen legen große auf Flexibilität. Die gucken überall, denn Planung ist für die nur so ein Slogan, ja, wir müssen im nächsten Jahr verdoppeln, ja genau, wir müssen irgendwie Nummer eins sein, aber innerlich bleiben wir immer so ganz flexibel, um jede mögliche neue Chance anzupassen und dann über Nacht irgendwie also größer zu werden. Also das ist der Unterschied. Zweitens, deutsche Unternehmen also sind viel mehr also risikovorbeugungsbewusst. Ja, bevor sie investieren, bevor sie eine große Aufträge aufnehmen, überprüfen sie die Risiken. Ja, genau. Ja, haben wir genügend also Ressourcen und welche technische Barriere gibt es oder haben wir Geld dafür oder Manpower? Ja, das hilft deutschen Unternehmen, große Fehler also zu vermeiden, aber dadurch verliert auch man ab und zu große und schnelle Chancen. Und die chinesischen Unternehmen sind viel mehr also risikofreudig und dann wenn Sie etwas sehen, obwohl Sie noch nicht die ordentliche Analyse gemacht haben, habe ich schon gesagt, ja, das machen wir, das können wir machen. Und manche von denen haben wirklich also diese Chance also ergriffen und dann das Projekt erfolgreich, dennoch kritisch dann, ja, abgeliefert. Und so hat er die Chance also eigentlich ausgenutzt, um sich besser zu etablieren. Aber viele von denen haben eigentlich dadurch dann fair Investitionen gemacht und dann sind die also bankrott gegangen. Also das ist also der zweite Unterschied. Und dann zum
Ja.
dritten Unterschied ist, deutsche Unternehmen sind basierend auf Struktur, Prozesse und Richtlinien, ja, und unabhängig vielmehr von den Menschen, einzelnen Menschen. Aber chinesische Unternehmen, die hören auf Nummer eins. Genau. Wenn er etwas sagte, dann kann man alle Ressourcen von einer Firma also dann also bewegen, um etwas zu erreichen. Schneller, effektiver, aber dennoch dann immer man entwickelt, man geht so zickzack vor, also an sich herein. Also Überstunden, 996, also viele also Arbeitsüberlastung. Aber am Ende erreicht man das nicht unbedingt schneller als die deutschen Unternehmen, weil man eigentlich immer so zickzack vorgeht. Und zum vierten, also Deutschland in dem, also wenn sie die eigentlichen Menschen bewerten oder befördern wollen, legen sie also großen Wert auf die Kompetenz, also KPI oder Tatsachen also von den betroffenen Kandidaten. Aber die chinesischen also Manager, also Unternehmer legen großen Wert auf Loyalität der betroffenen Mitarbeiter. Die glauben, wenn einer ihm royal ist, da kann er alles machen, was er ihm sagt. Also da ist das schon Menschenbeziehung also bei den chinesischen Unternehmen schon, also spielt schon eine wichtige Rolle. Also ich erwähne nur zuerst mal die vier Merkmale, große Merkmale, Unterschiede zwischen den zwei also Unternehmen ja. Stehen, aber keine also gute oder schlechte Bewertung, genau, ja.
Und ja, Ja, bitte. Entschuldigung, ich wollte noch mal kurz einhaken. Du hast ja Hochschulausbildung in Deutschland genossen und dann über 30 Jahre bei wirklich spitzen deutschen Unternehmen gearbeitet. Als du bei Mino angefangen hast, jetzt jüngst, ja. Ich denke, da ist es für dich auch viel Erstaunung gewesen, oder? Das, was du erlebt hast.
Ich würde sagen, das ist mir eine neue Herausforderung, mich anzupassen. Aber ich dennoch, ich kann viel bewegen, ich kann auch viel leisten. Und wenn du mir erlaubst, dann würde ich gerne jetzt ganz kurz, also ja, welche Erfolgsfaktoren für die deutschen Unternehmen in China, also mit meiner Erfahrung mal also präsentieren. Ich habe so bei einigen Unternehmen gearbeitet, also unter anderem KUKA und Rita. So, denn vor 20 Jahren, sogar 30 Jahren, haben die deutschen oder internationalen Unternehmen in China also Premium-Segmente also, erobert, also beherrscht. Und die chinesischen Kunden damals waren auch bereit, die gute Produkte, also gute Produkte, Systeme, Anlagen mit Know-how, mit moderner Technologie, mit viel also höheren Preisen zu bezahlen. Aber heutzutage ist das ganz anders. Auf einer Seite wegen Überkapazität sind die Kunden gezwungen, mehr auf sogenannte also, Preis-Leistungs-Verhältnis anzuschauen. Ja, alleine eine ausländische Marke also, bringt ihnen der nicht so sehr viel wie vor 20, 30 Jahren. Auf anderer Seite sind viele chinesische Mitbewerber auch aufgewachsen. Die bieten auch ähnliche Produkte. Vielleicht Qualität, von Qualität her gesehen nicht so gut, aber die Preise sind doch attraktiver. Und deshalb verlieren viele internationale Unternehmen deren Wettbewerbsfähigkeit. Mit meiner Erfahrung würde ich sagen, also die deutschen und die internationalen Unternehmen haben weiterhin in China also die Chance eigentlich, also führende Position auf dem Markt zu fortzusetzen oder zu besitzen. Erstens, in China gibt es einige Branchen, neue Branchen, die in Europa oder in Amerika nicht unbedingt so also aktiv sind. Und da müssen die deutschen Unternehmen auch gerade mit vorhersehbaren Einschätzungen vorbereitet sein, in solche Industrie also zu penetrieren, wie zum Beispiel Elektroautos. ZDF und Bosch, die haben alleine nur mit chinesischen Partnern spezifisch für chinesische Autohersteller welche Produkte entwickelt, nicht zuerst für Deutsche oder Deutschland. Mhm. Zum Zweiten, erneuerbare Energie, insbesondere Windenergie oder auf dem also Meer, also Meeresenergie, da bietet also auch wieder viele Möglichkeiten oder Ladestationen landesweit auch befördert von dem Staat. Und dann auch wie zum Beispiel Datenzentren. Also denn im Innenland von China werden auch viele Datenzentren gebaut für Datenbearbeitung wegen günstiger Grundstücke und auch günstiger Stromkosten. Die brauchen dringend tausend, zehntausende Schränke, Elektrokomponenten, Kabel oder Klimaanlagen etc. Die bieten auch wiederum solche neue Chancen. Deshalb sollen die deutschen Unternehmen auch also den Markt also, untersuchen und richtige Voraussehen vorbereitet sein, in solche Industrie einzugehen. Zum Zweiten, die deutschen Unternehmen sollen eigentlich von den Premium-Segmenten also, zu den mittleren Segmenten also gehen. Also mittlere Segmente sind die meisten Staatsunternehmen oder private Unternehmen. Die bieten auf der Seite sicherlich Potenzial oder Volumen, Geschäftsvolumen. Aber auf andere Seite sind auch kritisch in Bezug auf Anforderungen nach niedrigen Preisen, schneller Lieferung der Produkte und schlechte Zahlungsbedingungen und auch schlechte Planung wegen Abrufung der Produkte und auch sogar die Tatsache, dass sie nicht gerne für die Überengineering bezahlen. Deshalb wollen sie nur gerade das Produkt bezahlen, das sie brauchen. Ja, genau. Deshalb müssen die deutschen Unternehmen auch solche mittelsegmente Kunden dann auch darauf fokussieren und entsprechend Produkte, Vertriebsnetzwerke und auch Preispolitik entwickeln, damit man also neben Premium-Segment und dann noch mehr Mittelsegmente gewinnen kann. Volumen, die Größe in China macht also matters, also ist wichtig. Und zum Dritten, und mehr lokale Fertigung. Ja. Lokale Fertigung bringt nicht nur Kostenvorteile, sondern auch schnelle Lieferung, eine bessere technische Herrschung durch die lokale Mannschaft. Und man gewinnt auch mehr Royalität und Anerkennung von den lokalen Kunden wegen langfristigem Engagement in China, auch sicherlich Kundenservice und Ersatzteilebesorgung etc. Lokale Fertigung. Dies sollte wiederum unterstützt werden von dem vierten Punkt, nämlich lokale Lieferketten. Und viele Komponenten, viele von deutschen Unternehmen beziehen jetzt eben noch auf Lieferanten aus Europa oder Amerika. Aber im Laufe der Zeit, mit der Unterstützung von Headquarter, sollte man mehr lokale Lieferanten eigentlich entwickeln, suchen, damit man vor Ort dann die Komponente oder Material oder welche Teile kaufen kann. Nicht nur wegen der Kosten, sondern auch wegen Lieferungszeit, wegen schneller Anpassung an den Produkten, auch wegen eigentlich effizienter Kommunikation miteinander. An der Stelle erwartete man sich die Unterstützung von Headquarter in Deutschland. Denn bei vielen Unternehmen wird es immer von Deutschland bestimmt entschieden. Ja, dieser Lieferant darf also aufgenommen werden. So eine Verifikationsprozess könnte 2 bis 2 Jahre dauern. Also das hilft nicht, also diese Lokalisierung der Lieferketten aufzubauen. Ja. Und dann zum Fünften, dann nämlich die R&D, Entwicklung und Forschung vor Ort. Also, das geht bei der Entwicklung und Forschung nicht unbedingt die Entwicklung komplett neuer Produkte, das wäre zu anspruchsvoll. Aber zuerst fängt man an mit Modifikation der existierenden Produkte in China. Denn neue Kunden oder neue Branchen brauchen bestimmte reduziert oder vermehrt vielleicht die Funktionen von den ursprünglichen Produkten. Die müssen auch angepasst werden. Und bei vielen Unternehmen wurde sowas immer von den Kollegen in Deutschland betreut. Oder immer Urlaubstage und immer so Prioritäten Nummer 2, 3, 4, 5. Und dann die chinesischen Kunden, oh, tut mir leid. Also wenn wir erst in einem halben Jahr ein Produkt von ihnen bekommen würden, dann habe ich keine Lust mehr. Ich gehe lieber zu einem anderen Mitbewerber. Deshalb, also, R&D vor Ort hilft dabei, nämlich Kundenanforderungen schnell zu reagieren, damit wir auch neue Kunden gewinnen können oder neue Anwendungsgebiete darauf erweitern können. Und dann zum Letzten auch Übertragung der mehr Verantwortung von Headquarter in Deutschland nach China an die lokale Mannschaft, egal ob die Mannschaft aus Chinesen besteht oder teilweise aus gemischten Mannschaften besteht. Lokale Entscheidung beschleunigt Entscheidungsprozesse, beschleunigt auch Reaktion an Kundenanforderungen. Und viel wichtiger ist, dass die lokale Mannschaft ist dann bereit, mehr Verantwortung in die eigene Hand zu übernehmen. Denn bei dem Joint Venture sagt er, ja, Joint Venture ist also Geschichte, da gab es immer so Streitigkeit zwischen 2 Partnern. Aber es gibt bei Joint Venture auch einen Vorteil, nämlich beide Partner lassen die Mannschaft von dem Joint Venture mehr oder weniger selbstständig eigentlich laufen. Aber bei einer 100%igen Tochtergesellschaft von einem deutschen Unternehmen in China, da versucht jeder von zentral, ja, ich muss mal diktieren, ich muss mal mich darum kümmern, ich muss denen mal helfen, ich muss die mal unterstützen. Alles führt dazu, dass die Entscheidungsschwerpunkt in Deutschland liegt, dass wir langsam, also ist sicherlich gut, aber verlangsamen die Prozesse und dann verliert die lokale Mannschaft deren Verantwortung. Okay, gut. Lassen wir nach Deutschland entscheiden und wir warten einfach auf das Ergebnis. Wenn es gut läuft, es wird auf Deutschland gezählt. Also wenn es nicht gut läuft, das war die Entscheidung von Deutschland. Deshalb würde ich auch plädieren, mehr also Entscheidungsbefugnisse, mehr Verantwortung von zentral an die lokale Mannschaft zu übertragen, damit man schnell reagieren kann, damit man auch mehr dann die Verantwortung in die eigene Hand übernimmt. Das war
James, ich habe sehr, ja, sehr aufmerksam gehört und man merkt auch wirklich, dass deine Leidenschaft wirklich liegt bei Management von deutschen Unternehmen, um einen Erfolg zu erzielen im chinesischen Markt. Und ist wirklich schwer, in wirklich 3 bis 5 Minuten deine 40 Jahre Erfahrung zusammenzupacken. Aber da sind ja schon sehr viele tolle Ideen mit dabei. Und wir sind gerade zu sagen, wir brauchen diese Ideen von dir, weil die deutschen Firmen in China ja diesen starken Wettbewerb auch selbst in ihrem eigenen Marktsegment, wo sie früher erfolgreich unterwegs ist, die Wettbewerbssituation heute ganz anders ist. Und Daniel, hast du eigentlich von deiner Analyse her eine Erklärung, warum chinesische Unternehmen in dieser Heimmarkt oder dieser Heimmarktsegment von deutschen Mittelstandsfirmen jetzt so erfolgreich sind?
Naja, es liegt da nur auf der Hand. Ich meine, das ist jetzt der Heimmarkt. Ne? Die Chinesen sind hier zu Hause. Sie kennen ihre Kunden im Zweifelsfall besser als die deutschen oder internationalen Unternehmen. Die haben natürlich in den letzten 20 Jahren nicht geschlafen. Immer so. Die haben viel gelernt. Die haben sich viel abgeschaut. Die haben viel durch Kooperationen gelernt. Und das kombinieren die natürlich jetzt auch mit kostengünstigeren Strukturen. Und da hast du eigentlich dann eine Kombination, warum die Chinesen eigentlich relativ erfolgreich jetzt sind. Produkte halt zum einen kundenorientierter und schneller in den Markt zu bringen mit im Zweifelsfall besseren Kostenstrukturen. Ne? Das ist einfach mal so jetzt zusammengefasst. Und ich bin da auch bei James. Ich glaube, wir können da, ich schaue jetzt mal aus der europäischen deutschen Industrie. Ich glaube, wir können jetzt mal irgendwann mal anfangen, auch die Augen aufzumachen und zu sagen, Mensch, wir können da auch von den chinesischen Counterpart eine ganze Menge lernen. Ne? Und da beginnt es eigentlich. Ganz kurz nochmal, bevor ich dann an den Rainer übergebe, der kann mich dann wieder einbremsen, wenn ich zu aggressiv, zu innovativ bin. Ich meine, jetzt nochmal kurz neue Geschäftsfelder. Ich meine, es ist ja natürlich ebenfalls recht klar, ich hatte ja gesagt, der Kuchen wird kleiner, die Chinesen sind extrem stark geworden. Ne? Das heißt, wir müssen um Marktanteile in den Bestandssegmenten kämpfen. Von daher liegt es natürlich nahe, auch vielleicht mal nach links und rechts zu schauen. Entweder nach neuen Produkten oder nach neuen Applikationen oder vielleicht nach neuen Geschäftsmodellen. Wie machen wir das? Ne? Also ich habe ja viele Unternehmen, die jetzt zu mir kommen und sagen, Herr Berger, schön und gut, so Wachstumsstrategien für mein bestehendes Produkt. Ja, eher nicht. Ich weiß ja schon, wie die Märkte ticken, aber helfen Sie mir doch mal vielleicht, so ein paar neue Ideen aus dem Markt zu tragen. Ne? Dann sage ich, okay, das können wir machen. Wie machen wir das dann? Vielleicht so ein bisschen als To-Do-Liste. Ne? Also ich würde dann erstmal anfangen, ich würde mal Benchmark meine lokalen Wettbewerber. Ich könnte mir mal anschauen, in welchen Märkten sind die aktiv, haben die vielleicht neue, interessante, coole Ideen. Ja? Dann würde ich mal auch mit meiner Bestandskundenbasis zusammensitzen und einfach mal mit denen offen sprechen und vor allen Dingen auch zuhören, nicht nur erzählen, sondern auch zuhören. Was sind denn die Pain Points von meinen Kunden? Wo drückt denen der Schuh? Wie kann ich dann vielleicht mit neuen Produkten oder einer neuen Lösung helfen? Auch so mit da auch neue Ideen zu kreieren. Dann natürlich mal ein ganz klassisches, systematisches Innovation Scouting. Was sind so die Trendsegmente? Was sind die Trendtechnologien in China? Was passt zu meiner Industrie? Meine James hat es gesagt, Elektroautos, klar, das wissen wir jetzt alle. Und auch die Batterien, das sind natürlich neue, interessante Industrien, aber da sind ja fast schon wieder die Türen zu. Das Gleiche ist natürlich für Windenergie. Da gibt es natürlich entlang der Wertschöpfung, also Upstream, gibt es immer noch Möglichkeiten. Ich sehe auch Industrien wie zum Beispiel die ganze Wasserstoffindustrie, ja, auch grünen Wasserstoff zu produzieren, das ganze Thema Elektrolyser, interessantes Segment. Es ganze Thema Digitalisierung, Artificial Intelligence, ja, ist jetzt vielleicht nicht die deutsche Domäne, aber da geht hier auch richtig die Post ab. Robotik-Automation-Thema, ne? Und dann geht es vielleicht auch in Service-Robots, humanoide Roboter und Semiconductor. Wissen wir alle, hier China schaltet auch den Gang richtig hoch, da passiert eine ganze Menge. Also auch diese neuen Geschäftsfelder, die müssen natürlich immer abwägen, was passt denn eigentlich zu unserem Kerngeschäft. Das sollte jetzt nicht ganz so weit weg sein, aber ich glaube, die Offenheit, neue Geschäftsfelder anzugehen, die sollte da sein, die muss da sein. Ne? Weil ich habe gesagt, unser Bestandssegment wird kleiner und stärker umkämpft. Dann nach wie vor Klassiker, Made in China, einfach mal ein bisschen tiefer lesen. Da steht auch eine ganze Menge drin. Was heißt das dann für unser Produkt? Können wir vielleicht proaktiv, ich sage jetzt mal, auch China unterstützen dort und auch teilhaben an dieser Entwicklung? Und dann, James hat es gesagt, also liegt auch auf der Hand, nicht ganz einfach, ganz aggressiv aus dem Mid-Tech-Produkt, stärker in die mittleren Marktsegmente rein, vielleicht auch angepasstes Produktportfolio, vielleicht mit Partnern, neues Unternehmen vielleicht gründen. Das ist immer schwer, aus einem Bestandsunternehmen, so gewachsene Strukturen, da jetzt anfangen, so innovative Prozesse, innovative Produkte und so ein Mid-Tech-Produkt zu entwickeln. Vielleicht gründen wir mal eine eigene Gesellschaft oder wir gehen mit einem Partner zusammen. Joint Venture kommt wieder in Mode, ne? Und dann natürlich, ich bin ja ein großer Fan, das wissen Sie wahrscheinlich, wenn Sie mal ein bisschen LinkedIn schauen, von Kooperationen mit chinesischen Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette, so im Sinne, so ein Ökosystem aufzubauen, um eigentlich mittelfristig so ein Systemrelevanz zu bekommen. So, also es gibt viele Möglichkeiten und es wird der Rainer sagen, ja, Daniel, ist aber nicht alles erlaubt. Also es gibt da schon auch, man muss da schon abwägen, was macht wirtschaftlich Sinn, was macht technologisch von der Kompetenz Sinn und natürlich auch rechtlich Sinn. Und da gibt es eine ganze Reihe Themen, die müssen wir natürlich auch berücksichtigen und ausbalancieren. Ne? Rainer, war das eine Vorlage?
Das ist eine wunderbare Vorlage, Rainer. Ich darf noch mal ganz kurz für die Zuschauer vorstellen. Wir haben natürlich jetzt ganz streng nach Walt Disneys Prinzip unsere Experte ausgesucht. Wir haben den Stratege und Visionär, der Daniel, und wir haben den Pragmatiker, der Macher, der James, und natürlich haben wir immer den Kritiker, der auch mit dabei ist, das ist der Rainer. Der braucht immer eine besondere Entree und die Bühne ist so mit aufgebaut.
Werbung. Hallo, mein Name ist Rainer Burkhardt, ich bin deutscher Rechtsanwalt, lebe und arbeite seit 27 Jahren in China. Mit meinem chinesischen Partner haben wir vor 11 Jahren die chinesische Rechtsanwaltskanzlei Burkhardt und Partner gegründet. Wir beraten den deutschsprachigen Mittelstand in allen unternehmensbezogenen Belangen in China. Legitimiert, praxisnah und kompetent. Sprechen Sie uns an.
Das machen wir heute. Und zwar, Rainer, wie kann man das Geschäft eigentlich risikoarm, ein neues Geschäft risikoarm für deutschen Mittelstand in China aufbauen? Weil James hat ja vorhin auch gesagt, die deutschen Mittelstandsfirmen sind sehr risikobewusst.
Also, lass mich zunächst mal auf Daniel eingehen. Du, Shalom, du erinnerst dich, als du mich angesprochen hast, zum Thema neue Geschäftsfelder zu reden, war ich erst ein bisschen zurückhaltend. Aber nachdem wir dann intern gesprochen haben, hatte ich eine Idee und ich will heute nicht negativ sein, ich will heute nicht kritisieren oder sagen, was nicht geht, sondern Daniel einen ergänzenden Approach. Ne? Also ihr habt jetzt entsprechend gebrainstormt, was man natürlich auch machen könnte. Das ist zugegebenermaßen eine unkonventionelle Methode, aber wir leben und wir arbeiten ja immer noch in der Planwirtschaft in China. Und in der Planwirtschaft, die auch ihre, anders als oft in Deutschland, die auch ihre Pläne dann umsetzt in die Realität. Was hat das Gutes für uns als Unternehmen? Ganz klar, wir können in die entsprechenden Pläne reinschauen und schauen, was denn in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten auf uns zukommt. Also ich glaube, gestern war ein Interview mit Beatrix Keim gewesen zu VW, die gesagt hat, naja, also wenn VW vor 10 Jahren in die entsprechenden Pläne reingeschaut hätte, dann hätten sie damals schon gewusst, wo sie heute stehen oder wo die chinesische Wirtschaft heute steht. Und das ist auch so. Ne? Das sind ja alles öffentliche Dokumente. Und für uns Anwälte spielen natürlich zwei Dokumente oder zwei Punkte eine große Rolle. Einmal die sogenannte Negativliste, die schon ein paar Tage länger hier sind. Die wissen, früher gab es eine Positivliste oder früher gab es letzten Endes vier Bereiche. Ein Bereich, der hat gesagt, was war verboten. Ein Bereich oder eine Liste, was war eingeschränkt erlaubt. Eine Liste mit weder Subvention oder weder Förderung noch verboten und eine Liste mit entsprechenden Förderungen. Und ich denke, es wäre auch keine schlechte Idee, wenn man über neue Geschäftsfelder nachdenkt, mal in die entsprechenden Regierungsdokumente zu schauen. Also sprich, was gibt es denn, was haben wir denn heute für eine Negativliste? Und Shalom, wie immer, perfektes Timing. Die alte Liste ist von 21, die alte Negativliste ist von 21. Wir bekommen aber bald eine neue. Also ist eine erste Policy ist schon draußen. Die habe ich mir auch entsprechend angeschaut für das heutige Webinar. Da steht jetzt zugegebenermaßen nicht so viel Aufregendes drin. Zum Beispiel gerade, ich glaube, der James hat gesagt, hinsichtlich digitalen beziehungsweise elektronischen Geschäftsmodellen. Früher war vieles bei den wertschöpfenden, den sogenannten wertschöpfenden Telekommunikationsdiensten, war vieles verboten. Und da sieht es wohl so aus, als ob da eine entsprechende Öffnung stattfindet. Das heißt, man kann überlegen, ob man mit seinem Geschäftsmodell diese neuen Möglichkeiten Internet Data Center, Content Delivery Networks und Internet Service Providers, nur um mal so drei Schlagwörter, technische Schlagwörter zu nennen, ob man da mit seinem entsprechenden Geschäftsmodell was machen kann. Also Negativliste anschauen, die kriegen bald eine neue und das passt ja wunderbar als Grundlage, um mögliche neue Geschäftsfelder zu eruieren. Wir arbeiten oder es wird ja mit Zuckerbrot und Peitsche gearbeitet. Die Peitsche haben wir in Form von der Negativliste. Es gibt aber auch Zucker oder das Zuckerbrot, nämlich Subventionen. Ich kann ja genauso gut im Gegenteil nicht nur schauen, was ist verboten und was wird jetzt geöffnet mit der neuen Negativliste 2024, sondern ich kann auch schauen, wo gibt es denn Subventionen. Da geht es jetzt weniger um das Geld, um die Subventionen einzustreichen, sondern es geht eher dahin nach dem Motto, dort, wo Subventionen gewährt werden, da will ja die chinesische Regierung die entsprechenden Produktionsunternehmen hinhaben. Das heißt also, subventionierte Geschäftsfelder deuten in der Regel darauf hin, dass das in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten Zukunftsfelder sein werden, weil die chinesische Zentralregierung entschieden hat, das sind Felder, in die wir investieren wollen, nicht wir als Regierung, sondern in die unsere chinesischen Unternehmen investieren sollen. Und da werden entsprechende Subventionen gewährt und dann kann man diese Subventionierung als Indikator sozusagen nehmen für zukünftig geförderte Felder. Hat zwei Vorteile. Man kann, wenn man in diesen Feldern aktiv werden kann mit seinem derzeitigen oder zukünftigen Portfolio, kann man zunächst mal die Subventionen abstauben. Aber man hat eben auch einen Indikator dafür, was es für neue Felder in der Zukunft gibt. Und das so als Alternative zum klassischen Approach, wie überlege ich mir neue Geschäftsfelder.
Da habe ich gleich schon eine Frage. Also das kann ja auch, wer ein jetzt Zuhörer in Kommentar jetzt geschrieben hat, Innovation ist da zu langsam bei deutschen KMU und vergleichbar mit chinesischen Wettbewerbern. Herr Chen, danke für das Kommentar. Aber wenn sollte man doch Erfolg haben, ein neues innovatives Geschäftsfeld zu finden? Und das Geschäftsfeld ist etwas weiter weg von dem, was man heute an Geschäft macht. Es ist aus deiner Sicht, welche Vor- und Nachteile hat man, dass man in eine alte Gesellschaft dieses neue Geschäft führt oder in eine neue Gesellschaft?
Also du sprichst natürlich jetzt ein sehr technisches Thema an oder ein Einzelthema im Grunde genommen, denn was viele von den Geschäftsführern wissen, die hier schon länger arbeiten, im Gegensatz zu Deutschland, wo man ja letzten Endes, man hat zwar auch einen Geschäftszweck in Deutschland, Aber letzten Endes kann man in Deutschland alles an Aktivitäten, an geschäftlichen Aktivitäten entfalten, was gesetzlich nicht verboten ist. Das ist so der große Rahmen. Ja? Und in China ist es ja genau umgedreht. Ich sage immer, in Deutschland haben wir einen negativ definierten Geschäftsbereich oder Geschäftszweck. In China haben wir einen positiv definierten Geschäftszweck, positiv definiert deswegen, weil unser Geschäftszweck, der Geschäftszweck Ihres Unternehmens in Ihrer Business License beziehungsweise in dem Business Scope, also auf Ihrer Geschäftslizenz ist ein entsprechender Business Scope drauf vermerkt. Und nur das, was da in dem Business Scope beschrieben ist an Aktivitäten, nur das darf die Gesellschaft auch an geschäftlichen Aktivitäten entfalten. Da steht jetzt natürlich nicht genau drin Produktion von Badewannenstöpseln, sondern es gibt entsprechende Textbausteine, die von den Behörden vorgegeben werden, die sich auch immer wieder ändern, die sich auch teilweise von Provinz zu Provinz unterscheiden. Und diese Bausteine, die setzen wir als Anwälte, wenn wir den Geschäftszweck formulieren, die setzen wir zusammen. Auf der einen Seite, um einen möglichst breiten Tätigkeitsbereich für das zu gründende Unternehmen zu gewährleisten, aber auf der anderen Seite auch einen genehmigungsfähigen Geschäftszweck zu bekommen. Der James weiß das. In China ist es nicht möglich, meinen Badewannenstöpseln und auf der anderen Seite Computer oder Autos produzieren. Das geht nicht. Dafür brauche ich, weil der Geschäftszweck dafür nicht weit genug ist, brauche ich zwei unterschiedliche Unternehmen. Wenn ich jetzt natürlich über ein neues Geschäftsfeld nachdenke, dann sollte ich nicht nur kreativ tätig werden, wie das der Daniel bzw. der James eben beschrieben haben, sondern ich sollte dann tunlichst auch in meinen derzeitigen Geschäftszweck reinschauen und prüfen, darf ich das denn, was ich als neues Geschäft mir ausgedacht habe, als neues Geschäftsfeld, darf ich das denn überhaupt mit meinem derzeitigen Geschäftszweck machen? Ist das vereinbar? Wenn nicht, kann man das gegebenenfalls erweitern. Also man kann den Geschäftszweck erweitern, aber das geht eben nur, wie eben gesagt, in bestimmten Maßen. Ich kann nicht komplett unterschiedliche, also industrieunterschiedliche Produkte in einen Geschäftszweck reinbringen. Und dann, Shalom, aber das sind jetzt eher wirtschaftliche oder Risikoabwägungen, kann ich natürlich überlegen, ob ich mein altes Geschäft bei meiner existierenden Gesellschaft lasse und dann für mein neues Geschäftsfeld mir eine neue Gesellschaft gründe, was gegebenenfalls sogar rechtlich notwendig ist, wenn ich die beiden Geschäftszwecke nicht unter ein Dach bringen kann.
Also ich denke mal, in dem Feld, Daniel wird wahrscheinlich auch mal ergänzend sagen, manchmal macht es wirklich Sinn, warum sucht man ja ein neues Geschäft nach einem neuen Geschäft, weil man in einem alten Geschäft zu hohe Wettbewerb hat, zu hohe Kostendruck mit dieser Gründung von einer neuen Gesellschaft hat man vielleicht auch die Möglichkeit, anders aufzustellen in China. Auch wirtschaftlich macht es vielleicht mehr Sinn, nicht nur von der Business Scope her. Und wir haben hier ein paar Kommentare von James vorhin auch schon gehört, von Daniel, dass die deutsche Unternehmen erstmal Kunden zuhören muss. Und hier im Kommentar steht auch, es ist zu langsam, was Innovationsprozess ist. Häufig ist es eine Kopfsache. Ne? Und jetzt Frage an Daniel, welche Mentalität muss man dann deutsche KMU dann haben, um wirklich die Innovation lokal unter Umständen auch ohne Unterstützung von Headquarters, weil man ja doch den chinesischen Markt nicht so gut kennt wie das lokale Management. Was für Mentalität muss man dann die Niederlassung dann haben?
Ich hoffe, der Daniel ist schon wieder drin. Der hat sich nämlich,
ich bin wieder drin. Ihr könnt mich hören und sehen. Meine Kamera ging zwischenzeitlich nicht. Könnt ihr mich hören? Ja, ne?
Ja, und sehen auch.
Ich vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Kommentar Innovationsgeschwindigkeit. Das ist natürlich ein valider Punkt. Ich hake jetzt mal ein, was der Rainer gesagt hat. Entweder wir machen so das neue Geschäftsfeld innerhalb des bestehenden Unternehmens oder wir gründen ein neues Unternehmen alleine oder mit Partnern. Ich glaube, der Schlüssel liegt in der Tat darin, dass wir uns mal trennen müssen von den Standard, von den gewachsenen Organisationen. Also im Idealfall gründen wir eine eigene Gesellschaft mit einem eigenen Team, so ein bisschen so innovativ, R&D, die auch losgelöst von bestehenden Prozessen und Strukturen sind, natürlich irgendwo Leitplanken haben, aber dass die vielleicht so in einem anderen Raum, sich im anderen Rahmen bewegen als in Bestandsorganisationen, wo das Headquarter immer dazwischen funkt und man doch irgendwie nicht frei ist, im Kopf nicht frei ist und in den Aktivitäten nicht frei ist. Anders kriegen wir die Geschwindigkeit nicht auf die Straße, wenn wir immer alles in Deutschland abstimmen müssen. Naja, aber Headquarter ist nun mal das Headquarter, das hat investiert, das hat ein Stückchen mitzugeben. Das müssen wir natürlich schon abholen. Ich glaube, ideal, das klappt momentan natürlich recht gut, weil die mehr so sind, wie sie sind. Sie sind schwierig, das Headquarter will wissen, Mensch, was ist da los? Die hören natürlich genau zu, wo die Probleme sind. Also vielleicht ist das ja auch ein Stück weit Opportunity, oder so ein Window of Opportunity, um dem deutschen Headquarter oder dem europäischen Headquarter zu sagen, also wir müssen jetzt mal langsam hier zu Potte kommen, ansonsten gehen uns die Märkte kaputt und dann vielleicht mal ein konkretes Programm vorlegen, was können wir eigentlich lokal besser machen. Jetzt nochmal, die Art und Weise, wie wir es dann machen, gesellschaftsrechtlich, das zum einen, aber ich glaube, was das Headquarter vor allen Dingen natürlich immer wissen will, welche Produktbereiche, wie sieht ein Business Case aus, da müssen wir natürlich so das Headquarter schon abholen. Und vielleicht darf ich jetzt mal und so ein bisschen das abzurunden, vielleicht ein Chart teilen, Xiaolong, wenn du darfst. Ja, das ist so ein bisschen mein Klassiker-Chart. Ich werde auch nicht müde, das immer zu erklären. So ein bisschen auch ein Stück weit Erfolgsfaktoren jetzt. Das gilt zum einen auch für die Bestandsunternehmen, für das Bestandsgeschäft, aber vor allen Dingen auch für neue Geschäftsfelder. Ich spiele mal durch. Also zum einen, das sagt auch der James, wir müssen das lokale Management stärker fördern, mehr Verantwortung geben. Es muss autarker handeln können, das muss schneller und eigenverantwortlicher agieren können. So, jetzt kann man sagen, auch in Bezug auf neue Geschäftsfelder, vielleicht gründen wir eine Gesellschaft heraus, vielleicht ein kleines eigenständiges Innovationsteam, das natürlich dann auch schneller werden muss. Hatten wir auch gehört. Es geht nur über Geschwindigkeit, so den sogenannten China Speed. Das müssen wir, das muss das Headquarter verstehen. Wir wissen es alle, aber das Headquarter muss es auch verstehen. Dann das Thema Track and Pre-Invest, also auch der Mut, neue Geschäftsfelder wirklich aktiv anzugehen, vielleicht auch ein Stück weit vorinvestieren und nicht nur, wenn das Produkt 150% fertig ist und wenn der Business Case 6 Monate geprüft wurde von allen Abteilungen und dann geben wir ein Okay, dann sind die Märkte meistens schon verteilt. Ja. Systemrelevanz, hatte ich gesagt, schaut euch Kooperationspartner entlang der ganzen Wertschöpfung an. Hier Kunde zuhören, Customer-Centric, Push for Local Innovation, das wie gesagt mit einem eigenen Innovationsteam losgelöst von den vom Korsett des Bestandsgeschäftes. Natürlich müssen wir das Produkt dann auch anpassen. Mid-Tech hatten wir gesagt. Also im Grunde, das sage ich natürlich immer, nicht chinesisch werden, aber ein Stück weit chinesischer werden. Also schon auch schauen, was macht der Wettbewerb. Der macht durchaus einiges richtig. Also da können wir dann auch mal ein bisschen vom hohen Ross runterklettern und sagen, Mensch, wir sind hier in China. Was können wir denn lernen? Jetzt lass uns doch mal von unserer Seite auch offen sein und vielleicht neue Ideen aufschnappen. Ja, das ist, und das ist, wie gesagt, vielleicht nochmal so als Zusammenfassung, was auch meine Sprecherkollegen da hier auch erwähnt haben, das einfach so zusammengefasst. Wir müssen agieren und das müssen wir ans Headquarter rantragen. Ich werde nicht müde, ja, Sie werden auch nicht müde, die Unternehmen, die hier in China sind. Manchmal wissen wir alle, ist der Prophet im eigenen Hause nichts wert. Manchmal braucht es auch so einen externen Berater wie den Rainer oder von mir aus auch mir oder andere Berater, die eben immer wieder den Finger heben und sagen, Mensch, hier schaut, China ist ein wichtiger Markt, aber wenn wir Erfolg haben wollen, dann müssen wir langsam mal jetzt Gang hochschalten oder vielleicht auch zwei.
Ne? Ja, stimme ich dir.
Wir brauchen den Spirit, also die Mentalität, die Mentalität, ich sage nur Speed, 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 Speed. Mehr brauchen wir da nicht. Ne? Und einfach mal die Augen aufmachen und wirklich jetzt mal agieren. Ne?
Sehr schön. Ich denke mal, du hast ein gutes Stichwort in neues Terrain. Und wenn man ein neues Geschäftsfeld gefunden hat, muss man sich neu umdenken. Es ist auch so, wenn man in eine andere Kontinente ist. Deswegen...
Werbung. Hannover Impuls GmbH ist Standort-Promotions-Agentur für die Stadt und Region Hannover. Mit HIPS, Hannover International Business Services, bietet das Hannover Impuls-Team ausländischen Investoren bei ihrer Expansion nach Europa Informationen und Gründungsdienstleistungen an. Kontaktieren Sie bei Bedarf China Team GmbH oder scannen Sie die QR-Code von Hannover Impuls. Ende der Werbung. Wir bedanken uns bei den Sponsoren, sodass wir uns auf die Inhalte der Webinare konzentrieren können.
Das stimmt. Insofern die Frage zurück zu unserem eigentlichen Thema. Wir haben über die deutsche Firmen gesprochen. Wenn Sie ein neues Feld gefunden haben, dann muss man ja auch das Feld an die Kunden kommunizieren oder das neue Geschäft. Und wie wir alle wissen, die deutschen Firmen sind natürlich nicht immer die besten Verkäufer. Und wir müssen vielleicht ein bisschen in der verbleibenden Minute helfen und sagen, wie kann man sich noch positionieren? Was sind die Soft Powers von deutschen Unternehmen in einem neuen Terrain, in China, in einem neuen Markt sogar? Wenn man dort in den Markt geht und wir haben ein neues Geschäft, welche Wettbewerbsvorteil sollte man jetzt nehmen? Ich nehme hier gerne James zuerst als mein Experte und Frage an dich stellen, weil du hast, glaube ich, ganz gute Perspektive von beiden Seiten.
Gut. Für die Industrieprodukte würde ich viel mehr eigentlich bevorzugen, nämlich die Point-to-Point, also Marketing-Aktivität. Wir laden spezifisch einen oder einigen Kunden zu einem bestimmten Workshop oder einer Veranstaltung. So können wir fokussiert mit denen über deren Schwerpunkt, deren Interessepunkte sprechen. Nicht der allgemeine Teilnahme an einer großen Messe. Da kann man nur viele Besucher, die nicht unbedingt unsere potenziellen Kunden sind. Erst Punkte, also Veranstaltung mit den Zielkunden oder mit den jetzigen Kunden. Zum Zweiten, Social Media ist in China so wichtig. Ja, genau. Die Geschäftsleute tagsüber sind die eigentlichen Manager bei der Firma, aber abends, am Wochenende oder beim Treffen mit den Freunden, die gucken zuerst gerne auf Social Media, die tauschen gerne mit den anderen, also über welche aktuellen Themen. Dies hilft auch, also als sekundäre eigentlich, also Marketing-Elemente für deren Entscheidungen zugunsten von uns, ja.
Und Frage an Daniel, wir haben ja vorhin auch gesagt, manche Idee, das hat ja James auch vorgestellt, kann man so vorstellen, wir haben eine Anwendung, ein Produkt, die hat man heute in Industrie A in Deutschland weltweit angewandt. Jetzt in China gibt es Industrie B, wo eigentlich in Deutschland nicht so bekannt ist. Und jetzt geht das deutsche Unternehmen zu dieser Industrie B. Ist das ein Feld? Wie kann eigentlich ein deutsches Unternehmen sich dann vermarkten optimal und dass die Positionierung an den Markt kommunizieren? Ist das Made in Germany nach wie vor eine Art von Soft Power?
Ja, ich würde schon sagen, ich bin da immer ein bisschen kritisch, weil mittlerweile muss man schauen, von welchen Industrien reden wir. Aber ich glaube jetzt so in der Kern, ich sag mal, in der Ingenieurskunst, glaube ich, da können wir in der Tat noch mit Made in Germany uns auch positionieren. Ne? Wichtig ist natürlich, dass wir ganz klar auch den Kunden nutzen, Price per Value Performance ansprechen. Da schauen die Kunden natürlich immer drauf. Und das kombinieren natürlich mit der Kern-DNA, Ingenieurskunst, Verlässlichkeit, Qualität, Präzision. Das sind schon noch Attribute, die extrem wichtig sind bei den Chinesen. Aber nochmals, vielleicht hilft uns auch, gerade wenn wir sagen, wir gehen jetzt ein neues Marktsegment rein. Natürlich sind wir dann No-Name. Wir müssen natürlich entsprechende Use Cases auch übersetzen. Was heißt das für die anderen Applikationen, für neue Industrien? Und nochmals, vielleicht hilft uns da auch ein Partner in dem Bereich. Vielleicht können wir da auch so ein bisschen mit Know-how aufnehmen, auch entsprechende Marktkanäle auftun. Also wie gesagt, das Thema Joint Venture jetzt nicht im klassischen Sinne, aber ich sag mal Kooperation, Kollaboration, was ein bisschen moderner heißt, kommen wieder in Mode. Ne? Also, aber natürlich, einfach ist das nicht, wenn wir ein neues Segment haben. Wie kommen wir da rein? Wie kriegen wir das Kundenvertrauen hin? Ne?
Ja, das sind die Fragen, wie ihr merken. Wir haben viele weitere Ideen. Ich habe noch weitere Fragen, beispielsweise, um auf Vermarktung zu schaffen. Welche Art von Image brauchen wir vom Vertriebsteam? Brauchen wir andere Verkäufer? Also, das sind ja viele, viele Fragen, die zu diesem Erfolg führen können.
Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.